Ja, die letzten Tage so machen wir uns ja viele Gedanken und letzten Monate haben wir auch immer wieder Predigten über Gemeinde gehört, Predigten über das Zusammensein, über Gemeinschaft, die Versammlung, über alles Mögliche. Und ich habe mir die letzten Tage so ein bisschen Gedanken gemacht über Gemeinde. Wer ist Gemeinde? Was ist Gemeinde? Ich weiß, ich habe das Thema schon ein paar Mal angesprochen, auch schon öfteren hier leicht vorgetragen. Aber trotz alledem ist es mir ein unheimlich wichtiger Punkt. Ich möchte euch heute mal mitnehmen in der Sicht, wie ich Gemeinde sehe. Oder wie die Gemeinde aus meiner Sicht raus, beziehungsweise was ich in der Bibel erkenne und was ich in der Bibel sehe, wie Gemeinde da funktionieren sollte oder wie Gemeinde läuft oder wie es damals begonnen hat alles. Wenn wir heutzutage in der Bibel lesen, über Gemeinde oder über Gemeinde sprechen, dann sprechen wir über etwas, das tiefer geht als jede menschliche Organisation. Es ist nicht nur eine Organisation, die wir hier uns versammeln oder irgendwas, dass wir hier irgendwelche Dinge ins Leben rufen oder irgendwelche Straßeneinsätze oder sonst irgendetwas. Nein, es geht noch viel, viel, viel weiter. Wir sprechen über einen Ort, den Gott selbst geschaffen hat, um den tiefsten Bedürfnissen der Menschen zu begegnen. Welche Bedürfnisse sind das wohl? Ich habe mir mal 4 Punkte rausgeschrieben, wo ich finde, dass die sehr, sehr wichtig sind und die wir hier in der Gemeinde oder in unserer Versammlung, in den Räumlichkeiten hier immer wieder begegnen, wo wir selber auch immer wieder hinwollen. Eins dieser Bedürfnisse ist, einen Sinn zu haben. Einen Sinn im Leben. Macht das überhaupt Sinn, das Leben? Bringt uns das überhaupt alles etwas? Macht es überhaupt Sinn, hier in eine Gemeinde zu kommen und Gottesdienst mitzufeiern? Aber wir haben auch ein Bedürfnis der Hoffnung. Wenn ich in eine Gemeinde komme, schöpfe ich neue Hoffnung. Wenn ich in eine Gemeinde komme und habe Probleme, spricht mir einer vielleicht ein Wort der Hoffnung zu. Oder es entwickelt sich auf einmal etwas Neues in mir, dass ich sagen kann, ich habe neue Hoffnung. Aber auch ein Bedürfnis der Zugehörigkeit. Dazu zu gehören. Der Mensch ist alleine, der Mensch ist irgendwo unterwegs und der Mensch möchte einfach irgendwo dazugehören. Er will nicht alleine durch diese Welt laufen. Und die Gemeinde ist in meinen Augen ein Ort der Zugehörigkeit, wo ich dabei bin, wo ich dazugehöre, wo ich wichtig bin. Aber eines der Bedürfnisse, was ich mit am wichtigsten finde, ist das Bedürfnis der Liebe. Wenn ich hier reinkomme, wenn ich hier bin, ich habe Geschwister um mich herum, geistliche Geschwister, meine Glaubensgeschwister, die mir mit Liebe entgegenkommen, auch wenn sie mir mal ein hartes Wort entgegenbringen. Aber trotzdem kann es auch mit Liebe sein. Wir machen eine Aufnahme. Ja, aber trotzdem, es ist Liebe. Ja? Wir dürfen uns auch mal ein hartes Wort gegeneinander sprechen. Und ein Wort der Ermahnung, da kommen wir gleich noch zu. Ja, aber trotzdem, es geschieht alles in Liebe. Wenn ich herkomme, das ist ein Ort, wo ich Liebe empfinde, wo ich Liebe geben kann und wo ich lernen kann, mit Liebe umzugehen, beziehungsweise was Liebe ist. Ich möchte nur ein paar Punkte durchgehen. Also diese 4 Bedürfnisse, denke ich, sind so mit das, was ich hier am meisten sehe, was ich hier am meisten immer so empfinde, was rüberkommt. Und jeder Mensch, ob gläubig oder nicht, ja, ob sie an Jesus Christus glauben oder nicht an Jesus Christus glauben, das spielt keine Rolle. Aber jeder trägt diese Bedürfnisse und diese Sehnsucht in sich. Menschen suchen diese Bedürfnisse oder wie auch immer in verschiedenen Dingen, zum Beispiel in Erfolg. Erfolg in der Arbeit, Erfolg im Beruf, vielleicht als großer Sportler oder sonstiges. Ja, jeder sucht irgendwo etwas, woran er diese Bedürfnisse stillen kann. Erfolg in Beziehung, vielleicht in Geld oder in irgendwelche anderen Ablenkung. Sport, Gamespiele, keine Ahnung was. Doch keiner dieser Orte kann dir das geben, was nur der Ort Gottes dir geben kann. Und zwar ist das, was Gottes Ort dir geben kann, ist eine geistliche Heimat. Diese geistliche Heimat, die finden wir hier, wo wir zusammenkommen können. Gott hat den Menschen nicht geschaffen, um allein zu leben. Darum sagt uns die Schrift im 1. Mose, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Jetzt denkt ihr gerade vielleicht, Hermann, was hat das jetzt mit Beziehung? Das hat auch was mit der Ehe zu tun. Das ist doch eine Beziehungssache auf menschlicher Ebene. Ja, ist richtig. Gott möchte nicht, dass wir alleine sind. Gott möchte nicht, dass wir allein durch diese Welt gehen. Sei es jetzt in Beziehung zu einem Partner oder sei es in Beziehung zu Freunden oder Menschen, die um dich herum sind. Ja, wir sollen nicht alleine sein in dieser Welt. Dieser Vers gilt nicht nur für die Ehe. Er gilt für dein ganzes Leben. Und deshalb hat Gott etwas Wunderschönes geschaffen. Die Gemeinde. Oder die Gemeinschaft. Nennen wir es so. Eine geistige Familie. Moment. Ich habe was vergessen, die Brille. Eine geistliche Familie, die ihn widerspiegelt, Gott, Jesus Christus. Eine Gemeinschaft, in der seine Liebe spürbar wird. Ein Ort der Heilung, der Hoffnung, des Wachstums und der Verwandlung. Das hat Gott uns geschaffen. Und dieses Schaffen von, also diese Gemeinde, ist ein übernatürliches Wirken von Gott. In Apostelgeschichte 2 zeigt uns die Geburtsstunde der Gemeinde. Der Heilige Geist fällt am Pfingsten, die Apostel predigen und 3000 Menschen kehrten um und ließen sich taufen. Stellen wir uns mal vor, 3000 Menschen, wir würden jetzt hier 3000 Menschen auf einen Ort versammeln, was eine riesige Herde das ist. Wie viele Menschen da sind, wie viele verschiedene Charaktere da sind, wie viele verschiedene Sprachen da sind, wie viele verschiedene Ansichten da sind. Aber wisst ihr, was Schöne ist? Und trotzdem ist alles eins. Da, wo der Geist Gottes ist, da, wo die Liebe des Herrn ist, da werden wir eins. Egal, welche Nationalität wir haben, egal, welche Hintergründe wir haben, egal, wo wir herkommen, welche Hautfarbe, egal was, in Gott sind wir eins. Amen.
Amen.
Und doch werden wir eins. Apostelgeschichte 4, 32. Wir sind eins. Also eine Gemeinschaft. Aber wie ist das möglich? Weil Gott der Bauherr der Gemeinde ist. Er ist derjenige, der diese ich sage jetzt nicht, wenn ich von der Gemeinde spreche, spreche ich nicht von den Räumlichkeiten, nicht von Stein auf Stein oder von dem Teppich oder sonstiges, sondern uns als Menschen, als Geschwister, als lebendige Steine, wie Petrus sagt. Ja, wir sind lebendige Steine. Und Gott baut uns zu einem Tempel für den Heiligen Geist, jede persönlich, jeder einzeln. Und trotz alledem sind wir Steine, wo Gott sein Reich baut, wo Gott Gemeinde schafft, Gemeinschaft. Weil Gott der Bauherr der Gemeinde ist. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Matthäus 16, 18. Jesus baut seine Gemeinde. Nicht ich, nicht du, nicht wir bauen die Gemeinde. Sondern Jesus Christus. Er selbst ist der Bauherr dieser Gemeinde. Und wir sind Mitarbeiter und dürfen mitbauen. Die Gemeinde der Apostelgeschichte war so voller Leben, dass Menschen täglich dazukamen. Sie war wie ein Feuer, das sich ausbreitete. Nicht durch Menschenkraft, sondern durch den Geist Gottes. Ich möchte gerne einen Text mit euch lesen aus der Apostelgeschichte 2, Verse 42 bis 47. Nehmen einmal. So, Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen sie die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott, waren angesehen bei dem ganzen Volk, der Herr aber tat täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet werden sollten. Soweit zu dem Text. Mit dem möchte ich euch jetzt gerne. Also für mich ist da wichtig geworden, ich habe da 5 Dinge drin erkannt, die ich gerne die 5 Säulen nennen möchte. 5 Säulen der Gemeinde oder 5 Säulen, die uns irgendwo aufbauen sollen. Ich hatte eigentlich eine PowerPoint vorbereitet, aber das müssen wir uns jetzt mal einfach vorstellen. Da ist jetzt eine ein griechischer Tempel mit 5 großen Säulen vorne vor. Oben im Dach steht Gott, unten das Fundament steht Jesus. Ich hoffe, das können wir uns so ein bisschen vorstellen. Und wir fangen links an mit der ersten Säule. Die Treue zum Wort Gottes. Ja, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Wie sagt das hier? Wir blieben ständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Warum ist das Wort Gottes so wichtig? Erstens, weil es Wahrheit bringt. In einer Welt voller Halbwahrheiten und Meinungen brauchen wir eine feste Grundlage. Jesus sagt in Johannes 17,17, dein Wort ist Wahrheit. Und so sollen auch wir diese Wahrheit sein. Also wenn ihr diese Begebenheit kennt, es geht darum, wo Jesus mit dem Vater spricht und sagt, so wie du mich in die Welt gesandt hast, ja, so sende ich sie. Ja, und die sollen in der Wahrheit sein, denn dein Wort ist die Wahrheit. Und so ist das mit dem Wort Gottes. Darum ist das Wort Gottes für uns so wichtig, weil das Wort Gottes die Wahrheit ist und dieses Wort soll in uns sein, weil wir ausgesendet werden von Jesus Christus, so wie er gesandt worden ist, sodass wir dann das Wort und die Wahrheit rausbringen können. Punkt 2, weil das Wort Gottes verändert. Gottes Wort richtet nicht nur, es heilt auch. Wenn ich Gebrechen in meinem Herzen habe oder wenn ich, keine Ahnung, schlechte Gedanken oder sonstiges habe und ich beschäftige mich mit dem Wort Gottes. Gott zeigt mir, der Heilige Geist bringt mich dahin und zeigt mir Sachen, die er verändern möchte. Oder durch das Wort selber fängt er an, mich schon zu verändern. Es ermutigt mich, es ermahnt mich. Und das Schöne ist, es stellt wieder her. Da, wo Sachen kaputt gegangen sind in meinem Herzen, weil irgendjemand was Schlechtes über mich gesagt hat. Oder mich irgendeiner schief angeschaut hat oder sonstiges. Finde ich Ermutigung und Trost in dem Wort Gottes. Wenn mich einer dumm anschaut oder mich mir blöde Sprüche reindrückt, ja, dann erinnere ich mich an dem Wort, wo Jesus sagt, sie haben mich zuerst geschmäht. Ja, ich habe das alles schon durchgemacht. Und ich bin noch viel weiter gegangen. Weißt du, und das gibt mir wieder Mut. Jesus kennt das. Jesus kennt diese Situation. Er weiß, was Sache ist. Er kann sich in meine Situation reinversetzen. Und das Tolle ist, diese Worte ermutigen mich. Ja, dass ich dann auch wieder nach vorne schauen kann, weitermachen kann. Ja, darum ist das Wort Gottes unter anderem so wichtig. Das Wort Gottes ist auch wichtig, weil es uns Kraft gibt. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Amen, Halleluja. Ja, und das sagt Jesus, nachdem er versucht worden ist, nachdem er 40 Tage in der Wüste war, nach der Versuchung des Teufels. Er ist immer mit dem Wort Gottes gekommen, egal was der Teufel ihn angeboten hat oder was er ihn schmackhaft machen wollte. Er ist immer mit dem Wort Gottes gekommen. Es hat ihm immer wieder Kraft gegeben, ist ihn erbaut, ihm den Mut gegeben, ihn die Stirn zu bieten. Darum ist es wichtig für uns, dass wir das Wort Gottes kennen, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Es ist nicht nur irgendeine Zeitschrift oder irgendeine, weiß ich nicht, Illustration oder ein Märchenbuch, sondern wir können da Kraft und Leben raus entwickeln und schaffen und schöpfen. Ich habe im Internet immer mal so ein bisschen rumgesucht und habe so ein bisschen wegen Hoffnung geschaut, ob man so einen schönen Spruch für Hoffnung finden kann. Und ich habe jetzt leider nicht den Namen von dem guten Mann gefunden, der dieses Zitat gesprochen hat, aber ich möchte es euch trotzdem vorlesen. Wenn ich morgens in den Nachrichten lese, verliere ich die Hoffnung. Wenn ich zuerst in Gottes Wort lese, finde ich Hoffnung für den Tag. Das hat mich sehr berührt, das fand ich sehr, sehr gut. Mit was beschäftigen wir uns zuerst? Mit was nehme ich als erstes in mir auf? Setze ich mich auf meine Bettkante und denke nach, was ein SCH-Tag? Ja, oder setze ich mich auf meine Bettkante? Oder auch kurz, wenn ich die Augen aufmache und bin noch am Liegen, habe noch die warme Decke über mir drüber und danke meinem Gott, Herr, danke für den neuen Tag, dass ich heute Morgen wach werden durfte. Beschäftige ich mich zuerst mit Gott oder denke ich sofort an die schlechten Sachen, an meine Sorgen, an meine Probleme, an meine Arztgänge, an meine Termine? Lasse ich mich runterziehen von dem, was mir den Tag verdirbt? Oder lasse ich mich aufbauen von dem Wort Gottes, das mir die Kraft für den Tag gibt, mir die Hoffnung für den Tag gibt? Die zweite Säule ist tiefe Gemeinschaft oder Gemeinschaft unter den Geschwistern. Und sie blieben in der Gemeinschaft. Apostelgeschichte 2,42. Die Bibel nennt uns verschiedene Dinge, wo wir in Gemeinschaft sind. Ich gehe jetzt nicht auf jeden Punkt einzeln ein. Ich nenne nur kurz die Bibelverse. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die Bibelverse nachher holen und dann können wir das durchmachen, nochmal durchsprechen. Und zwar lesen wir in, die Bibel nennt uns Familie Gottes. Ja, in den Epheser 2, Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ja, genauso sind wir auch das Haus Gottes. Wie kann das sein, dass wir ein Haus des Herrn sind? Ich finde das eine tolle Sache, wie er uns im Hebräer beschreibt. Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus, und sein Haus sind wir. Wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Ist das nicht toll? Christus ist das Haus und sein Haus sind wir. Halleluja. Ich finde das eine tolle Sache. Und nicht nur das, wir sind sogar der Leib Christi. 1. Korinther 12. Wir kennen die ganzen Stellen, wo es darum geht, ein Leib, viele Glieder. Alle sind wichtig, jeder gehört dazu. Das bedeutet nicht, ich komme sonntags mal zur Versammlung und dann verschwinde ich wieder. Nein, es bedeutet, ich gehöre zu einem geistlichen Leib, zu dem Körper, ja, und jetzt kommt das Tolle. Ohne die anderen bin ich unvollständig. Es geht nicht darum, wenn ich dabei bin, dass ihr dann vollständig, nein, ich werde vervollständigt, indem wir Gemeinschaft haben. Ich habe, ganz, ganz fies und egoistisch gesagt, ich profitiere davon, wenn wir zusammen sind. Warum? Weil ich Hoffnung schöpfen kann, weil ich Liebe bekomme, weil ich Zuversicht habe, weil ich weiß, es ist jemand da, der mir zuhört. Ich weiß, es ist jemand da, mit dem ich sprechen kann über sämtliche Dinge. Gott ist immer da, versteht das nicht falsch, aber man muss manchmal auch ein Gespräch von Auge zu Auge führen mit Menschen, mit Bruder, mit Schwester, dem man vertrauen kann. Und darum ist es für mich so wichtig, dass wir Gemeinschaft haben. Nicht nur am Sonntagsgottesdienst und dann zusammen essen und dann wieder jeder seinen Weg geht. Lasst uns auch in der Woche, unter der Woche, im Gespräch, mit dem Telefonate oder mit WhatsApp oder wie auch immer. Heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, in Gemeinschaft zu bleiben, im Gespräch zu bleiben, in Kontakt zu bleiben. Lasst uns diese Dinge nutzen. Lasst es uns nutzen. Was nützt es, wenn wir uns einmal die Woche treffen für 2 Stunden? Der eine sagt, hallo, wie geht's dir? Der eine sagt, okay, mir geht's gut. Ich muss es ja leider glauben, weil ich kann ja nicht sagen, du lügst mich an, das geht nicht. Ja? Aber ich muss es ja dann leider so annehmen. Aber ich weiß nicht, was hinter dir ist, was in deinem Herzen ist. Ich weiß nicht, was hinten dran steht. Haben wir denn so wenig Vertrauen zueinander oder können wir so wenig Vertrauen zueinander aufbauen, dass wir nicht mit jemandem sprechen können, dass wir nicht mit jemandem reden können? Ich brauche das, ich brauche Gespräch. Ich muss mit jemandem reden. Ich muss ab und zu mal, wie sagt man so schön, den Müll rausbringen. Es muss ab und zu mal sein. Und wir als Familie, als Hausgenossen des Herrn, sollten dieses Vertrauen aufeinander, zueinander aufbringen. Deswegen, ich gehöre zu dem Leib Christi. Ohne die anderen bin ich unvollständig. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, was ich meine. Das ist meine Sicht. Ja, das ist meine Sicht von Gemeinde. Ich bin ohne euch unvollständig. Ich will euch jetzt hier nicht irgendeinen Wurm ins Ohr legen oder irgendetwas. Aber ohne den anderen kann ich nicht weitermachen. Echte Gemeinschaft bedeutet, einander zu tragen. In Galater lesen wir das. Einander zu vergeben. In Kolosser lesen wir das. Einander zu ermutigen. Und was ich sehr, sehr wichtig finde, was Jesus selber uns sagt, einander zu lieben. Die Gemeinde wächst nicht durch Programme oder sonstige irgendwelche Veranstaltungen, sondern durch Beziehung. Die Gemeinde kann nur wachsen durch Beziehung, die wir untereinander pflegen. Und wie können wir gemeinsam füreinander eintreten? Wir lesen weiter in Apostelgeschichte. Die 3. Säule, gemeinsames Gebet. Gebet ist der Sauerstoff der Gemeinde. In der Apostelgeschichte betet die Gemeinde und Gott bewegte Himmel und Erde. Wir lesen unter anderem, ich mache kurz einen Schnelldurchgang, wir lesen unter anderem, ja, dass Petrus ist befreit worden, ist aus dem Gefängnis rausgekommen. Kranke werden geheilt, Menschen bekehren sich, das Evangelium breitet sich aus. Warum? weil Gebet die Tür zu Gottes Macht öffnet. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15,5. Aber mit ihm können wir alles tun, was seinem Willen entspricht. Amen. Eine betende Gemeinde ist eine starke Gemeinde. Eine betende Gemeinde ist eine mutige Gemeinde. Eine betende Gemeinde ist eine geistlich wachsende Gemeinde. Ich möchte euch das nochmal einladen. Wir treffen uns einmal im Monat, meistens den letzten Donnerstag im Monat, um 19.30 Uhr hier zum Gebetsabend. Das ist einmal im Monat, wo wir gemeinsam zusammenkommen. Nutzt die Zeit. Lasst uns gemeinsam in diese Räumlichkeiten kommen. Lasst uns gemeinsam hier die Wände zum Beben bringen. Ja, wenn wir Apostelgeschichte lesen, wenn wir hören, was da passiert ist, als sie in den Häusern gebetet haben, als sie in den Haus gebetet haben, der Heilige Geist kam wie ein Wind. Er hat es alles zum Beben gebracht, alles hat gewackelt. Ja, da war ein Brausen und ein Sausen war da gewesen. Die Leute, die draußen drumherum standen, waren total, was geht hier ab? Ich denke mir, die haben auch teilweise gesagt, was weiß ich, Erdbeben oder sonstiges. Ja, das muss schon ein richtiges Spektakel gewesen sein. Sowas kann auch hier passieren. Lasst euch ermutigen, dass wir uns, wenn es nur einmal in diesem Monat ist, für diese 2 Stunden, hier zusammenkommen zum Gebet. Ich lade euch da herzlich nochmal zu ein. Es ist kein Beinbruch und es ist wirklich eine super Zeit, eine tolle Zeit. Wir haben so viele schöne gemeinsame Gebetsabende hier erlebt. Und Gott befreit, Gott macht offen. Da sollen wir die Gemeinschaft suchen. Miteinander im Gebet für Gott. Aber nicht nur das Gebet, sondern auch in der Anbetung. Säule 4. Wir lesen weiter in der Apostelgeschichte 2, 46. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel. Ja, sie waren täglich im Tempel, sind sie zusammengekommen, wie wir gerade gelesen haben, dass sie in der Lehre der Apostel waren. Dass sie das Brot gebrochen haben. Ja, und jeden Tag waren sie beständig einmütig im Tempel und brachen das Brot und in den Häusern, nahmen die Speise frohlockend und in einfältigen Herzen ein. Anbetung ist mehr als nur ein Lied. Lobpreiszeit, preist den Herrn, dass wir da Gott anbeten, dass wir ihn groß machen. Habt ihr mal darauf geachtet, dass viele Lobpreislieder einfach auf den Taten Gottes beruhen? Dass sie einfach die Taten Gottes verkünden oder die Wohltaten Jesu, die er für uns getan hat. Oder einfach, dass sein Name gerühmt wird, wie groß wir ihn machen, wie dankbar wir sind. Das sind nicht einfach nur irgendwelche Texte. Das sind wirklich teilweise Anbetungen. Etwas, um unseren Herrn groß zu machen. Es ist die Haltung des Herzens. Gott, du bist würdig. Du bist gut. Du bist größer. Größer als meine Probleme, größer als meine Sorgen und meine Nöte. Anbetung befreit von Angst. Anbetung richtet uns neu aus. Wenn wir manchmal in irgendwelche Situationen sind oder irgendwelche, wir wissen, demnächst ist ein Termin und wir machen uns da ein bisschen bange vor. Betet dafür. Geht in eine Anbetung und lasst und bittet Gott, euren Blick auf andere Sachen zu richten. Nicht auf das Problem, was vor mir liegt, sondern auf ihn. Wir wissen, ich habe schon 1000 Mal gesagt, Gott holt uns nicht aus diesen Problemen raus, aber er führt uns hindurch. Er begleitet uns. Er ist mit uns, er ist bei uns. Und wisst ihr, was das Schönste ist? Gebet oder Anbetung öffnet den Himmel. Was hat David gesagt? Im Lobpreis deines Volkes, Gott lebt im Lobpreis deines Volkes. Ja, Psalm 22. Wo Anbetung ist, ist Gottes Gegenwart. Halleluja, Amen. Und ist das nicht was Wunderbares, was Tolles? Ja, wenn wir diese 4 Punkte uns schon mal bewusst sind, diese 4 Säulen. Jetzt habe ich doch gemerkt, dass ich eine falsche Zusammensetzung habe, aber okay, hier habe ich es doch. Die erste Säule, genau, Treue zum Wort Gottes. Es geht von mir zu Gott. Die 2. Säule, tiefe Gemeinschaft, Gemeinsamkeit haben. Die 3. Säule, das gemeinsame Gebet, dass wir verrichten, wenn wir zusammenkommen. Vierte Säule, die Anbetung Gottes. All die Dinge bringen wir zum Herrn, alle Dinge bringen wir zu Gott, die in Gemeinschaft haben, in Gemeinsamkeit sind. Aber eine Säule fehlt noch. Wir lesen weiter die fünfte Säule. Großzügigkeit und Opferbereitschaft. Sie verkauften Güter und teilten aus, wie jeder es nötig hatte. Sie haben es untereinander verteilt. Sie haben nichts für sich selber behalten. Das ist keine Ideologie, das ist wahre Liebe. Vers 45 ist, dass sie verkauften ihre Güter und teilten alles aus, so wie es einer brauchte. Das heißt, niemand hat an etwas festgehalten und hat gesagt, das ist meins, das bleibt nur für mich. Das ist meins, das gehört nur mir. Ich gebe es nicht weiter oder sonstiges. Sie waren nicht geizig oder haben es zurückgehalten. Sondern sie haben es weitergegeben an den Nächsten, der wo was nötig hatte. Was brauchst du? Du brauchst eine Scheibe Brot. Warte hier, ich habe noch zwei Scheiben für dich. So etwa, denke ich, war das wohl gewesen. Ne? Dir fehlen ein paar Fäden. Wie heißt das hier? Zum Häkeln, zum Stricken, zum Kleidermachen. Ich hab noch ein anderes Hemd für dich da. Du brauchst erst gar nicht die Arbeit machen. Ein paar Schuhe kann ich dir auch noch dazu geben. Ja, oder andere gehen auf den Markt, tragen ihren Ertrag, bringen sie auf den Markt und verkaufen es. Kartoffeln, Rüben, Mais, Ernte, Ähren, was auch immer, was sie gerade da haben. Um sich zu bereichern. Sondern sie nehmen das Geld mit und kaufen dann wieder andere Güter für, die in der Gemeinschaft gebraucht wird. Die, wo die anderen Brüder oder Schwestern gebraucht haben. Um den anderen zu versorgen, um ihnen zu helfen. Und das ist das Gute, das Tolle. Dass dieses Denken keine Idee oder Ideologie ist, sondern wirklich aus wahrer Liebe entsteht. Wenn Gott Herzen berührt, werden sie weich. Sie werden liebevoll und sie werden gütig. Und eine ganz tolle Sache ist, Gott segnet, damit wir ein Segen sind. 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. So können wir oder sollen wir und dürfen wir geben, was wir letztendlich in Überfluss haben. Selbst wenn wir Mangel leiden, können und dürfen wir geben, weil Gott uns überreichlich segnet und übernatürlich gibt. Und wie heißt es denn auch schön? Geben ist seliger als nehmen. Und wenn ich geben kann, dann ist es für mich eine große Freude. Wenn ich etwas geben kann, soll ich das mit einem freien Herzen tun. Aber was soll ich denn geben oder was kann ich denn geben? Letztendlich alles. Sei es Zeit, sei es Anziehsachen, sei es was zu essen, sei es finanziell, sei es ich fahre jemanden irgendwo hin. Ich begleite jemanden und einfach nur 10 Minuten Gespräch führen.
Wie ein paar Socken für Leute, die kalte Füße haben.
Wie ein paar Socken für Leute, die kalte Füße haben. Da fängt das an. Es ist einfach wunderbar zu sehen, wenn wir geben dürfen, dass Gott uns etwas zurückgibt. Vielleicht bekommen wir nicht ein paar Socken wieder, aber wir bekommen die Liebe und die Gnade unseres Herrn. Und das erfüllt mich viel, viel mehr wie ein paar Socken. Und wenn wir diese fünf Säulen zusammennehmen und diese fünf Dinge zusammen versuchen zusammenzubringen, ja, in dem Wort Gottes zu bleiben, im Gebet zu bleiben, in der Gemeinschaft zu sein, in der Anbetung zu sein und Bereitschaft zu haben, etwas zu geben, dann kommen wir zu einem Ergebnis, eine Gemeinde, die wirkt. Und der Herr fügte täglich zu der Gemeinde hinzu. Wachstum ist keine Strategie, Wachstum ist Frucht. Wo Liebe ist, da kommen Menschen. Wo wo Gebet ist, da geschieht Veränderung. Wo das Wort gelebt wird, da wachsen Menschen. Wo die Gegenwart Gottes ist, da wird es hell. Die Gemeinde wird zu einem Leuchtturm für eine dunkle Welt. Was bedeutet das für uns heute? Wir leben in einer Zeit großer Unsicherheit. Menschen fühlen sich einsam, ungeliebt, überfordert. Und da wisst ihr, da ist die Gemeinde die Antwort Gottes. Oder andersrum, die Gemeinde ist Gottes Antwort auf diese Dinge. Nicht als perfekte Institution, sondern als Ort, an dem Gottes Liebe sichtbar wird. Wie heißt unser Slogan? Begegnung mit Gott. Und das wünsche ich mir vom Herzen, dass wenn Menschen hierher kommen, dass sie wirklich eine Begegnung mit Gott haben. Dass die Liebe Gottes hier sichtbar wird. Nicht nur, wenn wir uns hier versammeln, sondern auch, wenn wir draußen auf der Straße sind. Wenn wir mit jemandem sprechen. Soll das in uns irgendwo hochkommen? Ja, dass die Liebe Gottes in uns Überhand nimmt. Guck mal, vor ein paar Tagen haben wir uns hier zum Hauskreis getroffen. Und wisst ihr, wir ziehen kein striktes Programm durch, dass wir sagen, so jetzt, wir müssen das jetzt, keine Ahnung, wir nehmen das Markus-Evangelium durch. Wir sind jetzt erstmal bei Kapitel 4, wo wir lange hätten schon, ich glaube, über Kapitel 10 sein sollen, können, müssen, wie auch immer. Aber es ist so schön, wenn wir zusammenkommen. Wir sind eine ganz kleine Gruppe. Auch da seid ihr herzlich zu eingeladen. Jeden Donnerstag treffen wir uns. Also dreimal am Donnerstag treffen, also nein, drei Donnerstage treffen wir uns hier zum Hauskreis. Und den letzten Donnerstag im Monat treffen wir uns zum Gebet. Seid ihr herzlich zu eingeladen. Und dann hatten wir so tolle Gespräche mit Veränderung, dass das Wort Gottes einen verändert, dass man das selber manchmal gar nicht mitbekommt. Und dass man hier und da irgendwo auch Menschen gegenübertretet und dass man dann auf einmal ein ganz anderes Empfinden für jemanden hat. Wisst ihr, und da war eine Person in unserer Gruppe, die hatte dann ganz kurz nur gesagt gehabt, wisst ihr, vor einer gewissen Zeit hat mal jemand zu mir gesagt, du bist vom Saulus zum Paulus geworden. Das sind Veränderungen, die einem selber gar nicht auffallen. Aber andere erkennen auf einmal an dir etwas, was du vorher gar nicht gesehen hast oder was du gar nicht gewusst hast. Oder was dir selber gar nicht auffällt. Und das ist das Tolle, das ist das Wunderbare, dieses Schöne an Gemeinschaft. Das ist das Tolle an das Schöne, wenn wir uns gemeinsam mit Gott beschäftigen. Wenn wir mit dem Herrn uns beschäftigen und uns von ihm verändern lassen. Da, wo die Liebe Gottes ist, da geschieht Veränderung. Da, wo die Gegenwart Gottes ist, wird das Dunkle weichen müssen. Gott ruft uns heute ganz neu. Er spricht zu dir persönlich heute Morgen. Als erstes zu mir. Werde verbindlich. Suche Gemeinschaft. Lass dich formen. Bete mit anderen. Diene mit Freude. Gib, wo du geben kannst. Und das Schönste, liebe, wie Jesus geliebt hat. Wie kann ich das persönlich für mich anwenden? Die Frage ist, wo stehe ich? Frage an jedes Herz heute Morgen hier. Bin ich Zuschauer oder Teil der Gemeinschaft? Lasse ich zu, dass das Wort mich verändert? Habe ich Menschen in der Gemeinde, die mich kennen? Bin ich treu im Gebet? Lebe ich großzügig? Bringe ich mich ein? Bin ich bereit, Gott neu zu vertrauen? Wisst ihr, Gott erwartet keine Perfektion von uns, aber er erwartet Bereitschaft. Ich komme jetzt zum Schluss. Die Gemeinde ist Gottes Werk. Liebe Gemeinde, die Welt sucht nach Hoffnung und Gott ruft uns, Hoffnungsträger zu sein. Die Welt sucht nach Liebe und Gott ruft uns, Liebende zu sein. Die Welt sucht nach Licht und wie hat Jesus gesagt? Ihr seid das Licht der Welt. Jesus selber sagt, ich bin das Licht. Und nachher sagt ihr, ihr seid das Licht. Nicht ihr sollt Licht werden oder wie auch immer, nein, ihr seid das Licht. Möge Gott uns helfen, eine Gemeinde zu sein, die liebt, die betet, die glaubt, die dient und die strahlt. Eine Gemeinde, die gemeinsam stärker ist, eine Gemeinde, in der Menschen Gott begegnen. Eine Gemeinde, wo Liebe und Barmherzigkeit ist. Eine Gemeinde, in die wir uns treffen, versammeln, den Herrn zu loben, zu preisen, uns daran zu erinnern und daran uns zu gedenken, was der Herr für uns getan hat. So wie wir es in der Apostelgeschichte gerade gelesen haben. Ja, sie kamen zusammen, täglich zusammen, und sie waren von der Lehre der Apostel, genau, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Dieser Vers, Apostelgeschichte 2,42, den möchte ich euch heute Morgen ans Herzen legen. Und dass ihr daraus schöpft, dass sie gemeinsam, dass sie in Gemeinschaft waren, dass sie zusammen gebetet haben, dass sie in Lehre waren. Und was wir heute auch tun dürfen, das Brot gemeinsam zu brechen.